Handschlagsqualität. Und ich glaube, das drückt irrsinnig schön aus, wie Österreich im Ausland gesehen wird. Wir stehen für hohe Qualität unserer Produkte, langfristig Beziehungen und Handschlagsqualität. Ich glaube, das ist unsere Riesenstärke. Und ganz ehrlich, das wird auch unsere Riesenstärke in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein und bleiben.
Sound of Business, der Schaffen wir Podcast, bei dem wir Menschen die Möglichkeit geben, ihre Unternehmensgeschichte zu teilen und andere damit zu inspirieren. Heute der ExpertInnen-Talk mit konkreten Tipps rund ums Unternehmertum. Mit Host Christoph Hahn und
Michael Otter,
Experte für
Export und Internationalisierung.
Mein persönlicher Tipp:
Mut zur Internationalisierung.
Sound of Business, der ExpertInnen-Talk.
Hallo Michael, schön, dass du bei Sound of Business dabei bist.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Bei uns dreht sich ja heute alles um das Thema Export und wie Unternehmen im Export erfolgreich sein können. Und das weißt du natürlich sehr gut, denn du hast selber über 20 Jahre im Ausland gelebt, in Abu Dhabi, Tokio, New York und viele Länder und Städte mehr. Und du hast dir immer geholfen, dass die Unternehmen dort am Markt ja Fuß fassen und erfolgreich sind. Gibt es da für dich eigentlich so ein Patentrezept bei den Kulturen, das überall gilt?
Ja, Patentrezept ist immer eine schwierige Frage, ich sage mal so. Aber was zieht sich am ehesten durch diese verschiedensten Kontinente, wo ich eigentlich gelebt habe und immer für österreichische Firmen mich eingesetzt habe? Dann ist eigentlich, glaube ich, der menschliche Faktor, weil Geschäfte machen, egal ob es im Innen- oder im Ausland ist, sind immer zwei Menschen, die sich vertrauen, zwei Menschen, die einen Vertrag schließen, zwei Menschen, die Geschäfte machen, um die beide eigentlich einem etwas Positives aus diesem Geschäft auch ziehen wollen. Und wenn man von Menschen spricht, gerade jetzt im internationalen Geschäft, dann ist man natürlich sehr schnell in interkulturellen Beziehungen, in den Verhaltensmustern des Menschen, in Denkmustern des Menschen. Und da gibt es zum Beispiel, wenn man es in der ganzen Welt sieht, gerade in den Ländern, wo ich war, USA, Asien, zum Beispiel abschlussorientierte und beziehungsorientierte Kulturen. Und das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man internationale Geschäfte macht, wenn wir in Asien eher die Beziehungskulturen haben, die jetzt in Österreich uns übrigens nicht so fremd sind, dann muss ich oft monatelang, jahrelang Beziehungen aufbauen, das Vertrauen aufbauen mit meinem Gesprächspartner und eine Art partnerschaftliche Basis finden. Dafür werde ich dann jahrelang gute Geschäfte, jahrzehntelang vermutlich auch gute Geschäfte machen, aber ich brauche diese längere Phase des Beziehungsaufbaus, dieses Vertrauen aufbauen. Abschlussorientierte Kulturen kommen relativ schnell zum Punkt, machen sich aus, it's a business, what's in it for me, what's in it for you. Kommen wir sehr schnell in eine Vertragsgestaltung, eine sehr detaillierte Vertragsgestaltung auch in abschlussorientierten Ländern. Und dann läuft das Geschäft. Wenn jedoch der Partner einen guten Partner findet, wird es auch schneller wieder Schluss sein.
Es sind immer zwei Seiten, du hast das auch gesagt. Wie werden eigentlich wir Österreicherinnen und Österreicher gesehen?
Ja, vielleicht darf ich da eine kurze Geschichte erzählen. Wir haben in wenigen Jahren ist in Japan, also nächstes Jahr ist in Japan die Expo, die Weltausstellung. Und wir hatten einen Empfang in der japanischen Botschaft mit österreichischen Unternehmern, die ein bisschen auf dieses Thema vorbereitet haben. Und dort waren auch sehr viele Vertreter japanischer Niederlassungen in Österreich, das heißt japanische Investoren, die quasi Österreich als Standort für Europa ausgewählt haben. Und wir haben denen die Frage gestellt, das war während dem, also am Anfang dieses Netzwerktreffens, was ist der eine Grund? Und wirklich nur ein Grund, warum sie in Österreich investiert sind und nicht in Deutschland oder nicht in der Slowakei oder nicht in Ungarn. Und ist das vielleicht per se schon ein Fehler, weil ja gerade bei beziehungsorientierten Kulturen so einen Punkt zu fragen, ist wahrscheinlich schon schwierig. Aber es war spannend, die Reaktion, es ist zuerst keine Antwort gekommen, wie das aber vorbei war. Also wie der Empfang schon vorbei war, sind zwei von diesen Personen auf uns zugekommen und gesagt, we know it, wir wissen es. Wir wissen, warum wir in Österreich sind. Und was glaubst du, was die Antwort war? Die Antwort war Handschlagsqualität. Und ich glaube, das drückt irrsinnig schön aus, wie Österreich im Ausland gesehen wird. Wir stehen für Handschlagsqualität, wir stehen für langfristige Beziehungen, wir stehen für Familienunternehmen, wir stehen nicht unbedingt für Quarterly Results, wie in anderen Kulturkreisen, sondern wir stehen für diese hohe Qualität unserer Produkte, langfristige Beziehungen und Handschlagsqualität. Ich glaube, das ist unsere Riesenstärke. Und ganz ehrlich, das wird auch unsere Riesenstärke in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein und bleiben.
Da steckt sehr viel Potenzial, habe ich herausgehört. Wenn man jetzt dieses Potenzial nutzen möchte als Unternehmen, wo starte ich da? Wie beginne ich da mal, ja, meinen Markt zu finden, meine Gesprächspartner? Was sind denn da so Grundregeln?
Also man kann immer, es gibt ja natürlich also bestimmte Fragen sich stellen. Also zuerst mal wahrscheinlich was, also welches Produkt habe ich, welches Produkt möchte ich nicht nur in Österreich vertreiben, welches Produkt möchte ich auch international vertreiben. Wer ist überhaupt meine Zielgruppe, die ja nicht unbedingt ident sein muss. Können wir dann auch diskutieren in Österreich oder international. Ich muss mir die Frage stellen, wohin? Wohin möchte ich exportieren? Starte ich in Deutschland oder möchte ich gleich nach Japan exportieren? Und dann natürlich auch die Frage, wer? Weil natürlich bindet ein Export auch Ressourcen, teilweise intensive Ressourcen, personeller Natur, aber auch finanzieller Natur in meinem Unternehmen. Und auch das muss man sich bewusst sein.
Viele Fragen, die es zu beantworten gibt. Wir möchten jetzt ein bisschen tiefer gehen in diese einzelnen Bereiche. Der Markt einmal. Wie finde ich den richtigen Markt für mich?
Also grundsätzlich ist der Ratschlag, also wenn einen allgemeinen Ratschlag geben darf, also in konzentrischen Kreisen. Also man versucht mal im Dachraum, also aus Deutschland, in der Schweiz, im deutschsprachigen Ausland zu beginnen und sich dann langsam vorzuarbeiten. Muss mich aber ein bisschen revidieren. Ich glaube, man muss sich dann schon ganz genau anschauen. Wir haben durchaus gute Beispiele, das heißt Born Global Champions, die nicht den Umweg über Deutschland gegangen sind, sondern direkt in Fernmärkte in den USA oder auch in exotische Märkte wie Südafrika gegangen sind. Das heißt, die Frage, die ich mir stellen muss, es geht ja mal um die Information. Ich muss dir vielleicht so vorstellen, wenn ich in Österreich mein neues Produkt entwickelt habe, dann weiß ich ungefähr, wo ich hin möchte, dann weiß ich ungefähr meine Zielgruppen, dann kann ich das aber auch abtesten. Ich kann mit Personen sprechen, ich kann mich informieren, ich kann Feedback aus dem Markt erlangen. Da tue ich mir in Deutschland ein bisschen schwerer schon, da tue ich mir in Südafrika schon extrem schwer. Das heißt, Grundüberlegung ist in konzentrischen Kreise, was du unbedingt brauchst, ist die Information und da würden wir mit den Außenwirtschaftsständen, da stehen natürlich hier zur Verfügung. Also wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 100 Stützpunkten in aller Welt. Die sprechen die Sprache der Kunden, die sprechen die lokale Sprache, die kennen die lokale Kur, die helfen genau bei dieser Erstphase, wohin denn am Anfang exportieren.
Das heißt, wenn eine Hörerin, ein Hörer jetzt in einem Land Interesse hat, dorthin zu exportieren, gebe ich das einfach auf der Seite der Wirtschaftskammer ein und sehe dann die Ansprechperson vor Ort und die hat dann für mich Marktdaten oder zumindest Informationen, wie ich an diese Daten komme. Kann ich mir das so vorstellen?
Kann man sich so vorstellen. Also ich würde das Grundgespräch mit einem unserer Expertinnen hier in Österreich an den Landeskammern, wo eigene Mitarbeiterinnen sich mit dieser Erstberatung auch beschäftigt sind, um einmal so 3 bis 5 Märkte zu identifizieren. Der nächste Schritt führt aber dann ans Außenwirtschaftscenter, wo man wieder ganz konkret schauen wird, wer sind denn eigentlich jetzt die Kunden, welche Informationen muss ich einholen, mit wem spreche ich gleich zuerst? Ist ein Markt vor Ort? Also nochmal dieser Gedanke, was man in Österreich machen würde, einfach umzulegen auf die Außenwirtschaftscenter. Und wir sehen uns ehrlich gesagt auch ein bisschen als der verlängerte Arm der österreichischen Unternehmen, der genau diese Fragen dieser Unternehmer hat, also es sind ja nicht nur junge Unternehmer, diese Unternehmer hat, wenn er einfach neue Märkte erobern möchte. Also gesagt, der erste Punkt, ganz sicher, was das Produkt betrifft, Information und mal schauen, in welcher Nische kann ich mich in dem Land bewegen.
Ein Thema, das du auch angesprochen hast, ist die Ressource. Einerseits natürlich die menschliche Ressource, die Arbeitskraft. Erstens, wie aufwendig ist das? Also wie viel Zeit muss ich da reinstecken? Muss man auch sehr viel vor Ort sein, gerade am Anfang? Und ja, zweites Thema natürlich, Ressource, ist auch die finanzielle Ressource. Was kostet mir das Ganze? Oder in welchen Größenordnungen muss man denn denken?
Ja, es ist zeitintensiv, auch das ist abgestimmt natürlich von gewissen Märkten. Also wird in Deutschland wieder weniger zeitintensiv sein wie in Japan, in diesen beziehungsorientierten Kulturen. Also was man sich bewusst ist, auch das ist Teil dieser Erstgespräche, welcher Aufwand ist mir, also personeller Ressource, welchen Aufwand muss ich einfach kalkulieren, muss ich einfach rechnen. Also es wäre gelogen zu sagen, das machen wir einfach, sondern da ist ein Aufwand, ja, mit aber dem Potenzial natürlich dann eine langfristige Erweiterung meiner Absatzmärkte zu haben, also mit großem Potenzial, weil unser Binnenmarkt ist halt begrenzt, sagen wir es mal so. Das ist einmal der erste Schritt, Personal, also Zeitressourcen, Personalressourcen, die man unbedingt einkalkulieren muss. Es sind natürlich auch gewisse internationale Regelungen zu beachten. Auch das ist eine Ressource, die man mitdenken muss. Ich muss schauen, ist mein Produkt zugelassen? Welche Normen gelten in bestimmten Absatzmärkten? Auch hier gibt es natürlich Beratung über die Außenwirtschaftscenter bzw. auch die Landeskammern. Auch das ist Vorbereitungszeit, braucht personelle Ressourcen, braucht damit finanzielle Ressourcen.
Auch zeitlich dauert das recht lange,
dieser Prozess? Ja, nein, es kommt darauf an. Ich glaube, wenn man sich die richtigen Informationen holt, kann das auch relativ abgekürzt sein. Also würde ich jetzt auch da schon der Ratschlag oder die Bitte, es gibt die Informationen da draußen. Es gibt Expertinnen und Experten an den Außenwirtschaftscentern, die genau die Infos ja haben. Also bevor ich das alles selbst recherchiere, da brauche ich wahrscheinlich für ein Land schon relativ lang, weil ich nicht genau weiß, wo ich nachschauen muss. Und weil ich dann oft nicht weiß, ist diese Quelle vertrauenswürdig. Also da unbedingt der Ratschlag, nutzen Sie da unsere Büros, Sie sparen sich wahrscheinlich, ich muss jetzt ehrlich sagen, Sie brauchen mindestens die fünffache Zeit, wenn man das selber recherchiert, was jetzt diese Zeitressource für die Normen und so weiter betrifft. Du hast den dritten Punkt angesprochen, finanzielle Ressourcen. Natürlich muss ich in meiner Preiskalkulation natürlich auch schon schauen. Ich habe Transportwege, ich habe Produktzulassungen, ich habe Vertriebspartner, die man Margen einkalkulieren muss. Ja, aber ich glaube, jeder Unternehmerin und jeder Unternehmer weiß das, aber du musst natürlich hier auch arbeiten, also du musst die ganzen internationalen Wege einkalkulieren. Nichtsdestotrotz gibt es hier Förderungen aus verschiedensten Bereichen, sei es jetzt, wo man genau diese Markteintrittskosten sich fördern lassen kann, nicht, also wird ganz offen, also als erster Punkt einmal erwähnen, Go International, wo es genau für diese Zwecke eigene Direktförderschecks gibt, also wo man wirklich auch sich 50% kofinanzieren lassen kann, genau für diese Sachen.
Was muss ich dazu machen, um so eine Förderung zu bekommen? Braucht es da einen Businessplan? Braucht es da eine Summary? Wie schaut so ein Ansuchen aus?
Also es ist relativ straightforward, also du musst dich im Gespräch mehr für ein Zielland entscheiden, du musst eine Art Markteintrittsplan vorlegen, also man darf, ich sage absichtlich Markteintrittsplan und nicht Businessplan, weil das sind keine 50 Seiten Businessplan, sondern es ist, wo möchte ich hin, mit was, welche Kosten möchte ich abgedeckt haben, sei es Übersetzungskosten für meine Marketingmaterialien in die Landessprache, sei es ein lokaler Rechtsanwalt in der Beratung und. Das heißt, du brauchst einen Markteintrittsplan, da reichen aber 2, 3, 4 Seiten eingereicht und relativ kurzfristig gibt es dann schon die ersten Förderungen. Unsere Expertinnen hier, das läuft vor allem über die Landeskammern, gointernational.at, alle Informationen dort.
Werden das auch gerne dann in den Shownotes noch reinschreiben. Wenn ich sozusagen jetzt zu diesem Markt hin möchte, was sind denn dann noch so die Barrieren, die ich da normalerweise habe, an die ich vielleicht auch gar nicht so denke? Also Zölle zum Beispiel, Normen, das waren glaube ich schon sehr gute Stichwörter. Gibt es da noch etwas?
Ja, etwas, was wir oft bemerken, gerade im internationalen Bereich, sind die Zielgruppen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wieso Zielgruppen, weil man durchaus in Österreich weiß und wenn man das verkauft. Das ist aber nicht überall gleich. Also ich habe jetzt mein Produkt, ich habe mir angeschaut, ob das zugelassen ist in Japan oder Südkorea. Und wir kriegen dann oft Anfragen von Unternehmern, die sagen, medizintechnisches Produkt, ich bräuchte bitte die Kontakte zu den wichtigsten Ärzten, die im Bereich Herzchirurgie tätig sind. Auch klassische Anfragen, also es war eine Anfrage, die wir auch konkret einmal gehabt haben. Weil man in Österreich quasi das direkt vertreibt, direkt an die Kliniken. Wenn man aber dieses Beratungsgespräch führt, wenn man diesen Austausch hat mit der Unternehmerin, den Unternehmer hat, merkt man halt relativ schnell, ja, das ist richtig, es wird aber so nicht funktionieren in dem Gastland, weil dort einfach die Medizintechnik nur über gewisse spezialisierte Händler gibt, nur über solche Absatzmärkte. Also es ist so ein typisches Gespräch, muss man genau im Gespräch hören, wen brauche ich denn, wer ist denn mein Geschäftspartner, wo verkaufe ich ihn, ist es ein Endkunde, ist es ein Mittelsmann, ist es ein Importpartner und so weiter. Das ist der Beispiel Medizintechnik. Wir hatten andere Fälle gehabt, eine App, die im Bereich Museumstechnologie tätig ist, wo die Anfrage reinkommt, ist, ja, bitte konkret einen Partner. Wo man dann im Gespräch drauf kommt, vielleicht sollte man es in dem Fall doch anders angehen, vielleicht ist da die Zielgruppe doch, und die Zielgruppe war hier Samsung direkt, Samsung, das auch Museen betreibt in Seoul, in Korea, die vielleicht interessiert denn diese App direkt auf die Telefone oder in den App Store zu integrieren. Das war dann dort der richtige Weg. Also interessant ist dann nicht über Vertriebshändler, nicht über Mittelhändler, sondern direkt den Weg suchen zum großen, granted, zum großen Endkunden. Um nur zwei ganz kurze Beispiele zu geben, man muss sich wirklich dann individuell anschauen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Und das ist in manchen Fällen nicht ident wie am Heimmarkt oder so.
Gilt es auf jeden Fall zu beachten. Wie wichtig ist es, auch eine Adresse dann sozusagen in dem Zielland zu haben? Ist das ein Thema? Weil das denken auch vielleicht viele, gut, aber wenn ich dort tätig bin, da brauche ich jetzt vielleicht eine gute Adresse. Ne? Am besten in Amerika, Nähe vom Central Park.
Ja, da würde ich vielleicht den Businessplan noch einmal anschauen. Wenn das schon im Businessplan steht, dass im ersten Jahr die Adresse am Central Park ist, dann würde ich mich ja gerne beteiligen. Nein, also es ist grundsätzlich nein. Du gehst dann mal in Schritten vor. Du schaust, dass du in diesem Markt einmal ein gewisses Umsatzvolumen erreichst, ein gewisses Absatzvolumen. Das realistischerweise in vielen Fällen über lokale Vertriebspartner. Du brauchst nur jemanden, der vor Ort, ich sage jetzt einfach allgemein gesprochen, der vor Ort da ist, der ein Ansprechpartner ist für deine Kunden in der USA. Das wirst du brauchen. Aber das ist ein Vertriebspartner. Das ist kein eigenes Investment in eine Niederlassung. Das sind sicher die ersten Schritte. Du wirst dir dann natürlich anschauen, wenn der Umsatz in den nächsten 2, 3 Jahren sich absolut positiv entwickelt wird, 100%ig ja, das ist dann der nächste Schritt, eine eigene Vertriebsstruktur vor Ort aufbauen, wo dann also eine eigene Niederlassung oder wie man dann die rechtliche Struktur ist, deines eigenen Unternehmens dort, weil dann wirst du dort den eigenen Ansprechpartner vor Ort haben. Und irgendwann, wenn alles gut wird, wirst du wahrscheinlich vor Ort auch produzieren. Aber das ist jetzt schon die Königsklasse, würde ich mal fast so sagen. Ja.
Ist aber auch wichtig, sich da irgendwie auch abzusichern, irgendwie, sei es versicherungstechnisch, ja, sei es auf andere Art und Weise.
Ja, absolut. Und da gibt es zum Beispiel als Markteintritt Go International auch für diese Exportgeschäftsabsicherung gibt es mit der Kontrollbank, einer der wichtigsten Player am Markt, die auch sehr eng mit den Hausbanken zusammenarbeiten. Und da gibt es durchaus sehr, sehr gute und hilfreiche Instrumente, was jetzt das Exportrisiko abdeckt, das Exportgarantien, die Zahlungsausfall zum Beispiel absichert, versichern kann, aber auch Instrumente, die die Exportfinanzierung unterstützen kann. Das ist durchaus auch Investment am Heimmarkt. Das sind also Käuferkredite, das sind Lieferantenkredite. Also hier gibt es Instrumente, die einerseits die Risikoabsicherung abdecken können, aber auch die Exportfinanzierung abdecken können.
Sehr gut. Ja, wir haben ja nicht die Zeit, um jetzt über jeden Markt zu sprechen, über jeden Kontinent. Nichtsdestotrotz vielleicht so ein paar Trends, die du erkennst oder wo man sagen kann, da geht's die nächsten Jahre hin, das sollte man sich genauer anschauen, genauer beobachten. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben in das Ganze noch?
Ja, mache ich gern. Das ist jetzt allgemein gesprochen, weil man natürlich für jedes Produkt oft bestimmte Nischenmärkte gibt. Was jetzt die globalen, wenn man so möchte, Trends, Exporttrends sind, sehen wir zurzeit ein sehr starkes Exportwachstum, aber das ist auch in der Wirtschaftslage in den USA. Also sehr spannender Markt derzeit, wo auch viele österreichische Unternehmen investieren, wo man auch ein sehr starkes Plus in den Exporten spüren. Wenn man den Horizont ein bisschen noch weiter, würde ich immer noch sagen, also Asien, Südostasien, extrem spannende Region, wo große Investments aus Japan, aus Korea, Taiwan und Singapur, auch aus China in Richtung Südostasien gehen, wo viele der großen Unternehmen investieren, was natürlich jetzt vor Ort einen Wachstumsboom auslöst. Und dort sieht man enorme Investitionen in die ganzen Infrastruktur, in die Stadttechnologien, aber auch, und das ist spannend, diesen steigenden Mittelstand, das heißt, du hast doch sehr schöne, sehr spannende Märkte für Konsumgüter, für Onlinehandel, für also alles, was da zusammenhängt. Also wenn du mich fragst, ein großer Tipp, dann ist es ganz sicher auch Südostasien, wo man sagt, da ist ein Markt, wo sich viele auch orientieren sollten. Und das war jetzt wirklich nur beispielhaft. Ich könnte jetzt Indien aufzählen, ich könnte Südamerika, ich könnte Afrika, sehr spannende Nischenmärkte aufzählen. Was ich am Anfang sagen wollte, das sind ja immer global wirtschaftliche Entwicklungen, die wichtig sind, die Tendenzen vorgeben, die uns die Wachstumsregionen vorgeben in den nächsten Jahren. Aus der Sicht, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, aus der Sicht des einzelnen Unternehmens könnten aber genau Nischenmärkte jetzt sein, genau in der Phase, wo es jetzt, wir wissen alle, Deutschland konjunkturell nicht so gut, aber vielleicht ist genau der deutsche Markt in meiner Nische und genau jetzt ein spannender Markt. Also das heißt, du hast diese Spannungsfelder, globale Entwicklungen, volkswirtschaftliche, globale Wachstumsmärkte, die entstehen, das eigene individuelle Unternehmen sollte sich immer die Frage stellen, wo ist genau mein, wo, wie wir vorher diskutiert haben, wo ist mein Produkt, meine Nische, meine Zielgruppe? Und es kann auch in Regionen sein, wo die globale Entwicklung vielleicht jetzt nicht ganz so in die nach oben geht.
Über globale Entwicklungen geht es auch im Podcast Lookout Außenwirtschaft von Eva Weißenberger. Das heißt, wer da noch ein bisschen mehr erfahren möchte über die einzelnen Märkte, wie sich die entwickeln, die Trends, wie die Geschäftskultur ist, der soll bitte da reinhören. Lookout Außenwirtschaft lohnt sich auf jeden Fall. Michael, wir kommen schon langsam zum Ende. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Die eine ist, was war denn dein so emotional schönster Moment eigentlich im Export? Hast du da so einen gehabt, an den du dich besonders gerne erinnerst?
Ja, mein erster Einsatzort um die Jahrtausendwende war in Abu Dhabi, weil ich 4 Jahre als Nummer 2 des Außenwirtschaftscenters Abu Dhabi mitgeleitet habe. Und ich glaube, es war die allererste Wirtschaftsmission. Also wir haben da relativ große Wirtschaftsmissionen, das sind Kontaktbörsen, wo man quasi den österreichischen Exporteur mit Importeuren vernetzen. War sehr, sehr intensiv, aber dieses erste Mal arbeiten mit lokalen Menschen, mit lokaler Kultur und eigentlich die in Kontakt zu bringen mit österreichischen Firmen und dann vor allem zu sehen, 2, 3, 4 Monate später, ich meine, es passiert ja nicht unmittelbar, aber 2, 3, 4 Monate später, dass die Kontakte, die wir etabliert haben, zu Geschäften geführt haben. Das war cool. Da erinnere ich mich immer noch gern zurück und dann hoffe, das können wir noch oft in der Form auch erleben.
Das hoffe ich auch. Und letzte Frage, unser Podcast heißt Sound of Business. Es gibt viele Songs, Sounds auf dieser Welt. Hast du so einen Business-Sound oder ein Lied, das dich pusht, das dir Kraft gibt, das dich entspannt?
Never Stop Exploring, aber das ist kein Lied mehr, gell?
Weiß ich nicht, vielleicht findet man es, müsste man schauen.
Genau, das gibt es gleich.
Passt. Michael, jedenfalls vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke.
Danke dir auch.
Das war Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.